Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Die fabelhafte Welt der Amelie. Ein wunderschöner Film, weil Amelie, weil man praktisch in dem Film durch Amelies Augen die Welt, die relativ normale Welt, manchmal auch ein bisschen skurrile Welt, als fabelhaft empfindet. Sie hat die Gabe, Amelie hat die Gabe, sich von den kleinen Dingen dieser normalen Welt verzaubern zu lassen. Und das ist schon recht nah dran, nicht total, aber doch auf der richtigen Spur zu dem, was ich heute sagen möchte, zu der Art zu leben, über die ich heute was sagen möchte. Jetzt merke ich, ich habe meinen Pointer vergessen, den hole ich mir kurz. Hier muss man alles selber machen, da hinten klickt niemand mehr, muss man alles selber machen. Nein, ich möchte das gerne. Was wollte ich gerade sagen? Ach so, die Art zu leben, die Fabelhaftigkeit der Welt um uns herum wahrzunehmen. Spiro Ergo Sum heißt unsere Predigtreihe, die wir heute starten, eine Predigtreihe über Spiritualität. Spiro heißt, ich atme. Ihr kennt den Satz vielleicht von Descartes. Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Der arme Kerl war sich nicht ganz sicher, ob er existiert und hat den erlösenden Gedanken dann im Denken entdeckt. Also wenn ich darüber nachdenken kann, ob ich existiere, dann heißt das, dass ich existiere, sonst könnte ich nicht darüber nachdenken. Gut, finde ich jetzt eine mitteltiefe Einsicht. Sie hat mich noch nie so ganz umgehauen. Wir sagen lieber Spiro ergo sum, ich atme, also bin ich. Tatsächlich ist das Atmen, ich meine jetzt das ganz normale Atmen, ja das grundlegendste aller menschlichen Bedürfnisse. Also wir wollen auch trinken, wir müssen auch essen, schlafen und so weiter, aber Atmen ist das Dringendste. Ihr könnt hier 2 Stunden drin sitzen, es dauert nicht so lange, ihr könnt hier noch eine Dreiviertelstunde drin sitzen und nichts trinken, aber versucht mal Luft anzuhalten. Also das Atmen ist das dringendste menschliche Bedürfnis. Unser Körper tut das sogar automatisch, unbewusst, stetig, nachts auch, 1,5 Milliarde Mal im Leben, durchschnittlich, habe ich gelesen. Wer nicht mehr atmet, ist bekanntlich tot. So, ist jetzt auch nicht so die neue Erkenntnis, gebe ich zu. Wir meinen ja mit Spiro Ergo Sum auch nicht das Atmen hier, das Körperliche, sondern es geht in dieser Reihe um Spiritualität. Spiro, Spiritualität. Also sozusagen, ist jetzt ein bisschen ungenau ausgedrückt, um das Atmen von Gott. Die Behauptung ist, wir können täglich vom Kontakt mit Gott leben. Wir brauchen trotzdem Atmen, Trinken, Essen, ja, also, aber wir leben davon. Ein bisschen ist das wie Atmen. Und ein bisschen kann man lernen, das unbewusst zu tun, stetig. Jedenfalls geht es mir heute darum. Wie bei einem Schnorchler. Er erlebt die Welt unter Wasser, weil er über Wasser in Kontakt bleibt. Und zwar permanent. Anders als ein Taucher mit Sauerstoffflasche, ne, muss er relativ weit oben bleiben und immer wieder regelmäßig, unbewusst kann man nicht sagen, aber bewusst wieder auftauchen. Meine Töchter wollten mich überreden, heute nur mit Taucherbrille, Flossen und Bademantel bekleidet aufzutreten. Reizvoller Gedanke. Aber ich wollte dann den Grad zur Selbstentwürdigung nicht noch weiter überschreiten. Also wer nicht weiß, was das Bild soll, es gibt so einen Videoclip, mit dem wir auf diese Predigtreihe hingewiesen haben. Ihr könnt ja mal schauen. Ich habe gedacht, nee, also ich komme heute schon angezogen. Aber ein Schnorchler braucht jedenfalls Sauerstoff. Und wir reden in dieser Reihe sozusagen über so eine Art Seelensauerstoff, der mit Gott zu tun hat, der dich belebt, der dich stärkt, der dir Kraft gibt, der dich gesund hält. So. Jetzt ist aber das Atmen dieses Seelenkraftstoffes nicht ganz so automatisch und einfach wie das normale Atmen. Es fällt, ich rate mal, den wenigsten von uns so ganz leicht. Man muss das irgendwie lernen. Und wie das gehen kann, darum geht's in dieser Predigtreihe. Wir behandeln das in 5 Gottesdiensten, in denen sehr unterschiedliche Menschen etwas darüber sagen, weil wir denken, naja, wahrscheinlich wird auch unsere Atmung ein bisschen unterschiedlich sein, je nachdem, wie wir gebaut sind. So fällt es dem einen so und dem anderen so und dem anderen so leichter. Nächsten Sonntag zum Beispiel wird Bruder Dieter, in echt heißt er Dieter Dahmen, hier sein, seit 50 Jahren so eine Art evangelischer Mönch in einer Art Orden, die sich aus einer Rockband gegründet hat vor 50 Jahren. Das ist auch nicht ganz typisch, ne? Interessanter Mann, hatte ich schon am Telefon, ich freue mich sehr auf den. Und der hatte jetzt 50 Jahre Zeit, das Atmen in Form von Gebete, Kontemplation zu üben. Und darüber wird er was sagen. Heute aber geht es um eine andere Art von Atmen. Und deswegen heißt der Untertitel heute einfach, ich lebe, also bin ich. Ich lebe, also bin ich. Gott atmen, einfach indem man lebt, so ähnlich wie Amelie das tut. Klingt etwas oberflächlich, ist es mitnichten. Was ich heute sage, ist nicht jetzt einfach nur Spiritualität für Anfänger und so richtig ernst wird dann nächste Woche, ne? Dann geht's dann ums Beten, so. Sondern es ist für deine Persönlichkeitsentwicklung, für deinen Charakter, für deine seelische Gesundheit, deine Psyche mitentscheidend. Also da sind andere Dinge auch entscheidend, aber doch auch entscheidend, das zu lernen, dafür ein Gefühl zu verkriegen. So, ich brauche ein bisschen länger Anlauf, wie ich immer brauche, wenn die Reihe die erste ist, ne? Wenn die Predigt die erste in der Reihe ist. Warum sage ich das? Es gibt zwei Weisen, wie Gott in dieser Welt wirkt. Es gibt ganz viele Weisen, aber man kann sie so in zwei Schubladen stecken, wenn man das will. Die eine ist nicht verfügbar. Die andere ist verfügbar. Die eine ist plötzlich, spontan, punktuell, ereignishaft. Die andere ist stetig, kontinuierlich, langfristig, prozesshaft. Ereignishaft, prozesshaft, das steht sich gegenüber. Die erste, die ereignishafte, die ist in der Bibel sehr zentral. Auch im Leben eines Christen sehr zentral. Das ist das Handeln Gottes, indem er irgendwie, auf welche Weise auch wieder, immer eingreift und eine Situation verändert. Die Bilder, die ich euch heute zeige, sind von Tim Schulte, einem Freund von mir, der in Südamerika lebt. Und deswegen sind seine Bilder die meisten so ein bisschen südamerikanisch. Er hat mir erlaubt, mal seinen Flickr-Account ein bisschen zu räubern. Also diese ereignishaften Sachen. Da ist das Volk in Ägypten und versklavt und Gott rettet es. Ein Ereignis. Nicht verfügbar, aber es passiert. Oder ein Blinder sitzt am Straßenrand, Jesus kommt vorbei, schenkt ihm das Augenlicht. Oder Paulus reitet auf einem Pferd, eine Erscheinung bläst ihn vom Gaul und er ändert sein ganzes Leben. Also diese ereignishaften Geschichten. Dieses Wirken verändert Menschenleben und wenn wir da dieses Wirken Gottes erleben, dann wird uns Gottes Nähe sehr, sehr deutlich. Manchmal sehnen sich Menschen deshalb auch nach dieser Art von Wirken Gottes sehr. Nach Wundern zum Beispiel. Es gibt aber noch ein anderes Wirken Gottes, in der Bibel auch, und das übersehen wir leicht. Das ist nicht so, bam, etwas passiert, juhu, mein Leben ist anders oder so. Übrigens, manchmal ist dieses Wirken auch nicht nur juhu, ja, da kann auch mal Kritik, bam, in dein Leben reinkommen. So, aber jedenfalls dieses Ereignishafte, sondern das Stetige, leise, dauerhafte, sich entwickelnde, was aber nicht weniger machtvoll ist. Eine Welt, die durch Gott entsteht, zum Beispiel Schöpfung, die sich dreht und dreht, auf der es wächst, Jahreszeiten, auf der Leben entsteht und stirbt und entsteht und stirbt. Oder ein Volk, das sich ausbreitet. Nicht so sehr ereignishaft, sondern dauerhaft, stetig. Eine Kultur, die aufblüht, ein Mensch, der aufwächst. Heilige Schriften, die über Jahre entstehen. Ökosysteme, die weiß ich wie lange brauchen, bis sie so sind, wie sie jetzt sind und funktionieren. Flusstäler, Mammutbäume, was weiß ich, Kunstwerke, Städte. Vor einiger Zeit sind wir durch eine uralte Stadt gelaufen. Also, alles, was in irgendeiner Form wächst, ist gemeint. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist ja nicht Gott, das ist ja der Mensch. Also jedenfalls Städte und Kultur und so. Könnte man sagen. Aber wenn man an einen Gott glaubt, der sowas tut, der ereignishaft wirkt, dann glaubt man auch an einen Gott, der in allem wirkt. Und dann tut er auch sowas. So, und wisst ihr, wie man dieses Wirken, dieses zweite hier in der Bibel nennt? Man nennt es Segen. Man nennt es Segen. Das stetige, segnende, gedeihen schenkende Handeln Gottes. Und dieses Handeln Gottes in der Bibel ist zwar nicht zentral, zentral ist dieses, ja, das Ereignis, die großen Taten, das ist der Stoff, aus dem die Geschichten sind, sondern es ist nicht zentral, das ist etwas, was ich kürzlich gelernt habe, ist mir aufgegangen wie ein Licht. Nicht zentral, aber fundamental. Dieses Handeln ist fundamental, es ist nicht einfach irgendwie auch nett, so ja, Gott lässt es auch wachsen, aber das Eigentliche ist das. Nee, das hier ist fundamental. Nicht nebensächlich. Gottes Segen ist fundamental wichtig für uns. Das ist so wie bei den Eltern, die hier vorne eben standen. Ne? Also die, ihr werdet eure Kinder vielleicht irgendwann mal retten. Also, weiß ich nicht, vielleicht wirklich aus, die Kleine springt in Wasser, was noch zu tief ist und Papa muss hinterher und das Kind da wieder rausholen. Oder der böse Nachbarsjunge und Mama muss mal ein Wörtchen mit ihm reden, wenn er die ganze Zeit die Kleine so quengelt oder quält oder was, ja. Oder vielleicht heißt es auch mal, hier hast du 500 Euro, damit deine Schulden wieder ausgeglichen sind, wenn die Mädels irgendwie sich übernommen haben. Eltern tun ja sowas, ne? Ob das dann gut ist oder nicht, aber sie retten, sie helfen, sie greifen ein und etwas ändert sich. Kann lebensentscheidend sein für Kinder, aber viel prägender, viel fundamentaler ist das hier, was ihr in eure Kinder gebt. Ihr werdet sie füttern, ihr lasst sie bei euch wohnen, ihr prägt sie ein Leben lang, ihr liebt sie Tag für Tag. Dieses Wirken ist dann nicht spektakulär, da kann man keine Story draus machen. Ein Buch, was darüber redet, ist todlangweilig. Aber es ist fundamental, es macht aus euren Kindern mindestens so, ist für eure Kinder mindestens so wichtig wie das andere. Es macht aus euren Kindern das, was sie einmal sein werden. Also ein glaubender Mensch, der sich nur auf das Ereignishafte stürzt, was Gott tut, und den stetigen Segen Gottes übersieht, der wird, so behaupte ich, nicht zu einem reifen, erwachsenen Menschen werden. Also ich meine jetzt im Sinne von geistlich reifen, erwachsenen Menschen. Denn Gott handelt auf beide Weisen. Er rettet manchmal, ja, aber das ist nicht verfügbar. Aber er segnet. Und da sage ich jetzt mal, auch wenn das ein bisschen falsch klingt, das ist verfügbar. Deswegen haben wir hier eben einfach so gesegnet, als ob ich segnen könnte. Das können wir nicht, Gott segnet. Aber weil wir wissen, dass dieses, was Gott dazu sagt, immer verfügbar ist, da ist, versprochen ist von Gott her, können wir in seinem Namen segnen. Das umgibt uns quasi wie Luft zum Atmen, dieser Segen Gottes. Und deshalb liegt hier so eine riesige Möglichkeit, wenn wir uns fragen, wie kann ich in Kontakt mit Gott leben? So, da ist dieses Handeln, das immer da ist, dieses segnende Handeln. Und zudem kannst du leicht einen Kontakt bekommen. Du kannst Gott atmen wie Luft. So, jetzt habe ich vorhin diese Kinder mit diesem uralten Segenswort gesegnet, dem aaronitischen Segen. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an und gehen durch diesen Segen durch. Und ich sage ein paar Dinge dazu, die euch hoffentlich helfen, Gott zu atmen. Der aaronitische Segen im 4. Mose 6, die ältesten Segensworte der Bibel gehen zurück auf Mose, dem Aaron, dem Erzvater der Priesterdynastie, von Mose gesagt, hey, segne das Volk so, auf diese Weise. Und der lautet so, ihr habt ihn ja vorhin schon gehört, ne? Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und dann kommt noch ein Satz dahinter, der gehört nicht zum Segen, aber den lese ich jetzt noch vor. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Von rettendem Eingreifen ist hier überhaupt keine Rede. Von einem Wunder, von Hilfe in Not. Sondern von guter, dauerhafter Lebenskraft, die aber für das Leben so verdammt wichtig ist. Fundamental, nicht zentral. Jesus wäre zentral. Kommt hier aber nicht vor. Ja, steht nichts von Jesus. Aber ohne das, was dieser Segen, wenn das nicht wahr wäre, würde das, was Jesus getan hat, nichts bedeuten. Also, ich mache es jetzt nicht zu ausführlich. Bei dem ersten Satz mache ich es am längsten und dann werde ich immer kürzer. Ja? Ich hoffe, dass ihr bei dem, was ich jetzt sage, so ein bisschen die Idee bekommt, wie euer Alltag ein Atmen werden könnte. Oder ihr darin noch weiterkommen könntet. Ihr tut das ja sicher schon auch teilweise. Erster Satz, der Herr segne dich und behüte dich. In diesem Satz steckt das ganze gute Leben, was Gott geschaffen hat und uns schenkt und uns erhält, behütet. In diesem Wort Segen steckt Folgendes: Nahrung. Ja, also der Mensch damals, natürlich war das erste erstmal Nahrung. Gott segnet uns mit Nahrung. Was für ein Segen, wenn die Ernte gut ist, wenn keine Dürre war, keine Schädlinge, keine Raubleute, andere Völker, die die Ernte da plötzlich abgreifen, ja. Wenn sie bewahrt wurde. Eine Gotteserfahrung. Nachkommen. Klar, Kinder, ein Segen. Damals nicht, weil sie so knuffig waren, sondern weil sie die Altersvorsorge bildeten. Das ist heute ein bisschen anders. Oder es wird noch so mit der Rente, wer weiß. Aber Kinder, ein Segen, eine Gotteserfahrung. Die Natur an sich, ja, also fruchtbarer Boden, saubere Bäche, majestätische Berge, furchteinflößendes Meer, geheimnisvolle Wüste, die wärmende Sonne, Tag und Nacht, die Ruhe und Kühle der Nacht. Jetzt kann man so weitermachen, weil Gesundheit, der Körper, ne, die Fähigkeit zu denken, das Talent, überhaupt die Menschen, der Clan, der mich umgibt, Familie, Freunde, dieser Clan, der damals Schutz bot auch. Das alles Segen Gottes. Alles, was das Leben fördert, würde ich jetzt bei diesem ersten Mal Punkt mal sagen. Alles, was dein Leben fördert, was gut ist, was fundamental ist. So, was ist das heute? Ja, also diese Dinge bleiben natürlich für uns, ne? Aber ich habe gedacht, zum Beispiel die Universität, auf der du studierst, der Wissensschatz deiner Profs, ein Segen. Du sagst vielleicht ein anstrengender Segen. Ja, der Boden, der fruchtbare Boden war auch ein anstrengender Segen. So, aber was für ein fördernder Schatz in deinem Leben, dass da Menschen ihr Wissen mit dir teilen und du lernen kannst. So, was ist noch ein Segen? Medien. Meine ich ernst, man kann auch viel Schwieriges sehen, aber dann schaltet das Internet halt ab und liest keine Zeitung mehr und schmeißt dein Telefon weg. Da ist ein Riesensegen drin. Netzwerke. Als er dieses Bild machte, war ich übrigens dabei irgendwo. Oh, da bin ich nicht zu sehen, aber gut. Menschen, die uns weiterbringen. Unterstützer, deine Förderer, Lehrer, Mentoren, einfach nur Kumpels, Freunde. Segen. Sport, jede Art körperliche Bewegung. Wenn du das kannst, dann nutze es, deinen Körper in Bewegung zu bringen. Warum? Einfach, weil du es kannst. Oder die Zeit, ein Segen. Zeit, um Schönes zu tun. Also, was ich sagen will, ist, wir sind umgeben von Segen. Alles, was die Entwicklung unserer Persönlichkeit fördert. Alles, was man mit dem Begriff Wachstum beschreiben könnte. So, und jetzt ist das eine Form der Spiritualität, in diesem Segen einfach dankbar zu leben. Einfach dankbar zu leben. Das fundamentale Wirken Gottes wertzuschätzen. Das ist genauso wichtig wie das Zentrale, das rettende Handeln Gottes zu kennen. Du kannst nicht eins weglassen und sagen, stürze mich auf ein Wichtiges. Beides ist wichtig. Also, ich möchte das nochmal betonen. Ich rede jetzt nicht über Nebensächlichkeiten. So, ach ja, schön, nett, so Freunde und so. Aber ich möchte Gott eigentlich schon mehr so erleben, dass ich ihn richtig treffe, so unmittelbar, richtig irgendwie. Ja, das ist absolut wichtig. Das ist sogar zentral. Nur weiß ich nicht, ob es so funktioniert. Wenn wir das andere segnende Handeln Gottes nicht bemerken, nicht wertschätzen, fast schon ein bisschen missachten als, so. Dann weiß ich nicht, ob Gott uns dann andauernd eine Privataudienz gewährt. Ich glaube eher nicht. Das segnende Handeln ist so wichtig wie das andere. Natürlich, das rettende Handeln, ne, als Gott damals in dein Leben trat oder als er dir damals geholfen hat, in letzter Minute oder so. Oder vielleicht gibt es sogar Leute, die sagen, ich habe was erlebt, das würde ich fast ein Wunder nennen. Das würde ich ein Wunder nennen. Ja, das sind die klar zentralen Ereignisse in unserem Leben. Das waren so richtige Zäsuren. Ohne die wären wir nicht da, wo wir heute sind. Und ohne die anderen Dinge, die stetigen in unserem Leben, wären wir auch nicht da, wo wir heute sind. Lehrt das eure Kinder. Nicht nur die ihr hier vorne steht. Lehrt das eure Kinder. Ich glaube sogar, eine gesunde Persönlichkeit, nicht eine gerettete Persönlichkeit, eine gesunde Persönlichkeit, entwickelt ihr vor allem durch die Prozesse, durch die ihr geht. Oft sind die Ereignisse der Startschuss für die Prozesse. Okay. Manchmal gibt es Christen, die warten auf das ereignishafte Handeln und verpassen das andere. Sie sagen, wozu brauche ich eine Therapie? Gott kann mein Problem ja auch so lösen. Ja, könnte er. Warum langwierige Konfliktlösungsprozesse? lieber den geistlichen Schwamm so drüber. Ich fürchte, Gott handelt da oft anders. Wenn du jetzt noch versuchst, in Jogi Löws Kader zu kommen für die WM, dich hinsetzt und dafür betest, ich garantiere, es wird nicht gelingen. Du wirst nicht über Nacht der Sportler, der du sein musst. Aber wenn du seit 15 Jahren trainiert hättest und wärst jetzt in dem Kader, dann würdest du vielleicht sagen, boah, Gott hat mich talentiert. Und er hat mich mit Glück gesegnet, dass ich den richtigen Leuten begegnet bin. Und mit guten Trainern, danke Gott. Also, was dich fördert, ist ein Segen. Und Gott atmen heißt hier schlicht, dankbar darin wachsen. Es wertschätzen. Es als Geschenk würdigen. Gibt es nicht auch Dinge, die uns nicht wachsen lassen, sondern die uns aufhalten, die uns behindern und so? Natürlich, Hunderte. Aber es ist sozusagen die hohe Schule des in Verbindung Lebens mit Gott, des Atmens, trotzdem die Dinge noch zu sehen, die dich fördern und darin zu leben. Zweiter Satz, es wird jetzt immer kürzer. Der Herr segne, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Angesicht leuchten, gnädig. Die Bibel sagt von Gott, er habe ein Gesicht. Ein schönes Wort steht Antlitz. Antlitz im alten Deutsch. Ne? Und dieses Gesicht leuchtet, es strahlt. Über dir. Man liegt wahrscheinlich richtig, wenn man dabei an die Sonne denkt. In parallelen Kulturen zu der damaligen Zeit glaubten Menschen, die Sonne sei Gott oder Gott sei die Sonne. So, und der religiöse Begriff, der das ausdrückte, dieses strahlend, ist Gnade. Lass sein Angesicht leuchten und sei dir gnädig. Hier wird gesagt, du lebst im Licht eines Schöpfers, der sich in seiner Gnade zu dir runterbeugt und dich anlächelt. Du lebst in einer Welt, über der Gottes Freundlichkeit leuchtet. Es könnte ja auch anders sein. Es könnte ja auch sein, dass da oben etwas ist, was sich dauernd verdunkelt. Wir könnten ja auch in einer Welt leben, die überschattet ist vom Zorn irgendeines bösen Geistes oder was. Könnte man sich ja vorstellen. Oder einer antiken Götterwelt, die sich einfach nicht interessiert. Nö, hier wird gesagt, Gott strahlt. Und seine Gnade ist ein Segen. Das ist fast ein bisschen näher jetzt als die Dinge, die ich eben beschrieben habe, die fördernden Dinge. Seine Gnade ist ein Segen. Und wie die Sonne leuchtet diese Gnade immer. Wäre es nicht so, könnten wir nicht mit Worten segnen. Wir könnten sowas Kindern nicht einfach sagen. Wenn wir nicht glauben würden, die ist immer da. Wir könnten um Gnade bitten, natürlich. Aber wir könnten nicht segnen, als sei sie garantiert. Sie ist es aber. Und diese Gnade Gottes ist fundamental. Und die ist sie auch nicht erst seit dieser Sache mit Jesus, die Bibel so zentral beschreibt, ne? Sondern das ist sie schon immer. Das ist Gottes Wesen. So. Die Sache mit Jesus ist so zentral, weil er uns wie kein anderer vor ihm und nach ihm diese Gnade Gottes so nahe gebracht hat und beschrieben hat, dass wir sie glauben können. Damit wir sie irgendwie anfassen können. Aber davon, dass Gott gnädig ist, dass sein Wesen Liebe ist, lebt die Welt schon immer. Gott atmen würde jetzt in dieser Beziehung heißen, Gott sein Lächeln täglich glauben. Gott sein Lächeln täglich glauben. Es gibt Leute, die betreiben Spiritualität fast so, als ob sie Gott freundlich stimmen müssten. Ja, also tut man es nicht, betet man mal ein halbes Jahr nicht. Dann haben sie das Gefühl, aus diesem Lächeln wird wahrscheinlich jetzt ein wartender, prüfender, eher griesgrämiger Blick. Und wenn dann was Dummes passiert, sagen sie, ja, ich habe das auch so vernachlässigt, klar, dass das jetzt irgendwie und so, ne? Nee, der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig, immer. Ist Gott nicht auch manchmal zornig, könnte man sagen? Ja, die Bibel beschreibt das. Aber sein Zorn ist immer Ausdruck seiner Liebe. Und das ist nicht einfach nur so ein theologischer Dreher, ja, um das irgendwie wieder gerade zu kriegen. Wenn ein Junge vor Zorn, weil irgendwelche Typen seine Freundin anmachen, mit den Fäusten seine Freundin verteidigt, dann ist er zornig. Was ist sein Antrieb? Liebe. Also das müssen wir klar kriegen. Gottes Wesen, das, was er eigentlich ist, ist immer Gnade oder Liebe. Niemals etwas anderes. Also Gott atmen würde jetzt hier bedeuten, in einer fröhlichen Heiterkeit zu leben und sich immer wieder daran zu erinnern, dass Gott keine Stimmungsschwankungen hat. Wir haben genug Probleme, aber dieses Problem haben wir nicht, dass Gott Stimmungsschwankungen hat. Du kannst dir seiner Gnade felsenfest sicher sein. Lehrt das auch eure Kinder. Ein meistens lieber Gott, aber manchmal böser Gott macht Kinder krank. Also so ein Bild. Das dritte. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Komische Formulierung, hebe sein Angesicht über dich. Es meint, Gott wendet sich dir zu. Du kannst dir das Gegenteil vorstellen, dann weißt du, was für ein Segen das ist. Gott wendet sich nicht von dir ab. Du hast seine volle Zuwendung und was er dir gibt, ist Frieden. Und jetzt langsam solltet ihr wissen, wenn ihr öfter hier wart, wo im Alten Testament Frieden steht, ist immer Shalom gemeint. Und Shalom ist Frieden im total umfassenden Sinne. Nicht nur die Abwesenheit von Krieg oder Streit oder sowas. Wenn du Shalom hast, dann bist du tief zufrieden. Zufrieden. So, und es ist ein bisschen logisch, dass das in unserer Welt in vollem Umfang nicht werden wird. In vollem Umfang. Aber in allem Schönen, in allem Guten, was dir in deinen 20, 50, 80, 100 Jahren über den Weg laufen wird, spiegelt sich sozusagen diese Zuwendung Gottes, die dir Frieden schenken will. Man könnte sagen, in dem Guten, was dir begegnet, materialisiert sich das Lächeln Gottes. Ich meine sowas wie Farben oder Formen oder Düfte oder Landschaften oder Klänge. Diesen Segen Gottes, seine Zuwendung, die atmest du sozusagen mit den Sinnen. Du könntest sagen, das ist ein Gebet mit den Augen oder mit der Zunge, wenn ich etwas schmecke, oder mit den Ohren oder mit dem Gefühl. Deswegen die fabelhafte Welt der Amelie. Das ist deine Welt, in der du da lebst. Sie hat nur einen anderen Blick. So. Ich rede auch von der Schönheit, die Menschen geschaffen hat, weil ich glaube, dass sich auch darin Schöpferwille Gottes ausdrückt. Schönheit. Ich rede auch von ganz kleinen Dingen wie einer frischen Erdbeere heute Nachmittag oder einem guten Witz oder einem frisch gewaschenen Kopfkissen oder ganz einfachen kleinen Dingen. Alles, was schmeckt, was Spaß macht, was gut tut, was staunen lässt, was schön ist. Also diese Zuwendung Gottes, die ist ständig um dich. Warum wollte ich dieses Bild jetzt da zeigen? Keine Ahnung. Ich glaube einfach, weil ich diesen VW-Bus schön finde. Stimmt, ich habe einmal zu wenig geklickt. Jetzt kommt dieses Bild. Die ist ständig um dich, diese Zuwendung Gottes, wie Luft zum Atmen. Nicht immer im gleichen Maß. Ne? Es gibt auch Hässliches, das weiß ich schon. Es gibt Trauriges, Ärgerliches, Leid. Das Leben kann manchmal wie ein Fluch sein, nicht wie ein Segen. Das ist dann sozusagen die Atemnot des Lebens. Und was wir dann brauchen, ist wahrscheinlich ganz stark das andere Handeln Gottes, Rettung. Deshalb ist Gott, der mitleidet in Jesus und der Gott, der uns erlöst, so zentral. So, aber fundamental ist Gottes Güte. Und würdest du nicht täglich mit ihr gesegnet, würden wir nicht leben. Oder das Leben wäre die Hölle oder das Leben wäre stinklangweilig. Und dann gibt es ja da diese Leute, die Leid erleben und auf eine merkwürdige Weise immer noch die Güte Gottes kennen und lächeln und lachen ab und zu. Weil sie immer noch irgendwie wissen, dass da noch dieses andere Handeln ist. Bemerkenswert. Diese Leute wissen sozusagen, wie Atem geht. Gottes Zuwendung trotz allem wahrnehmen. So, und Spiritualität in diesem letzten Sinne bedeutet einfach bewusst leben. Bewusster leben. Du bist umgeben von Gottes Erfahrung. Nicht von dieser hier, aber von dieser hier. Kannst du das Schöne sehen? Kannst du mit Sinnen beten? Ich stelle mir vor, ein Gespräch mit Gott am Ende meines nach dem Ende meines Lebens. Und ich stelle mir vor, wie ich sage, jetzt fällt mir ein Zettel, doch hier. Ich habe ein Leben lang Gottesdienste besucht. Ich war sogar Pastor. Ich habe viel gebetet, was immer. Warum war manches in diesem Leben so schwer? Bei mir oder bei anderen? Warum gab es so viele Probleme? Warum hat man dich auch nicht immer so leicht erreicht? Da stelle ich mir vor, wie Gott schweigend nickt. Ich hoffe auch, er sagt ein paar Dinge. Und dann wird er vielleicht irgendwann plötzlich fragen, ich fantasiere, ne? Aber plötzlich fragen, wie fandest du das Gute? Wie war sie, meine Welt, die ich geschaffen habe? Hast du das bemerkt? Wie fandest du den Schnee oder die Blume, diese kleinen? Wie fandest du die Bäume? Wie fandest du die Bäume? Wie fandest du Musik? Wie fandest du ein Lagerfeuer? Wie fandest du deine Kommilitonen? Wie waren die? Ich habe sie geschaffen. Wie fandest du Quantenphysik? Wie fandest du Orangen? Fliederduft. So, ich weiß, das ist alles nicht zentral, ne? Aber fundamental. Wenn wir interessiert sind am Kontakt mit Gott, an Gottes Begegnung, wir können nicht machen, dass er das hier tut. Wir sind darauf angewiesen, dass er es tut. Das können wir nicht irgendwie herbei. Aber wir können die Augen aufkriegen für das, was er ständig tut. Und uns dem Schönen zuwendet. Also, also jedes Mal, wenn du fasziniert bist von einer dieser Dinge, von irgendetwas, dann betest du Gott an. Sei dir dessen mal bewusst. Es gibt kein größeres Kompliment für den Schöpfer, als dass jemand bemerkt, wie schön das ist. Ich würde sagen, das ist das größere Kompliment als ein Lied. Wenn jemand einfach nur sagt, wow, Pulverschnee, das ist dir gut gelungen. Das kann Anbetung sein. Ich meine auch zu beobachten, dass die Menschen, die das beobachten, die das bemerken, oft die reifen, die charakterlich festen, oder dass diese reifen, charakterlich festen Leute, dass das oft Leute sind, die gelernt haben, die kleinen Dinge zu bemerken und schön zu finden, das Gute wahrzunehmen. Lehrt also eure Kinder auch den Blick für Schönheit. Das ist Seelennahrung, die brauchst du ständig wie das Atmen. So, das ist das fundamentale Wirken Gottes. Und das ist uns zugänglich, ständig, wie die Luft zum Atmen. Der Segen, durch den er alles wachsen lässt, auch uns fördert. Sein Lächeln, die Gnade, die uns immer gilt. Und seine Zuwendung, die uns zufrieden machen kann. Letzter Satz, da sage ich aber nicht mehr viel, Achtung. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen. Und in seinem Namen steckt alles. Und die Israeliten kannten diesen Namen, der so fundamental ist für unser Leben. Sie sagten, er heißt Jahwe. Das bedeutet übersetzt, der ist. Und manche sagen, es gibt sehr gute Gründe, das noch genauer zu übersetzen. Nicht einfach der ist, sondern der für dich ist. Der für dich da ist. Leg diesen Namen auf meine Leute. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.